Audio Now.
Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 8. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Ja, Nostalgie, Nostalgie. Eine Epoche geht zu Ende. Was sage ich? Eine Ära, vielleicht sogar eine Ewigkeit. Angela Merkel hat heute ihren letzten Arbeitstag im Amt als Bundeskanzlerin von Deutschland. Im Laufe des Tages wird Olaf Scholz zum neuen Kanzler gewählt. Und dann heißt es für Angela Feierabend. Und was für einer. Insgesamt 5862 Tage war sie dann im Amt. Und was in dieser Zeit, ach komm, sagen wir, an diesem feierlichen Tag, lieber in diesem Zeitalter alles passiert. Darüber spreche ich heute mit der Journalistin Franka Lehfeld. Die hat einiges dazu zu berichten. Ich weiß ja, dass Franka immer sehr, sehr gut informiert ist, aber da waren schon ein paar Sachen dabei, die ich auch nicht wusste. Und wir sprechen darüber, wie es denn jetzt mit uns weitergeht, ohne unsere Mutti. Und was die jetzt wohl macht, auch das weiß Franka. Bleiben Sie gespannt. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Der Koalitionsvertrag ist seit gestern unterschrieben und heute bekommen wir nun ganz offiziell eine neue Regierung. Um 9 Uhr kommt der Bundestag zusammen, um Olaf Scholz zum Kanzler zu wählen. Anschließend folgt die offizielle Ernennung des ganzen Ampelkabinetts auf Schloss Bellevue. Die Bundestagsfraktion der Grünen hat eine neue Doppelspitze. Die Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge und die bisherige erste parlamentarische Geschäftsführerin Britta Hasselmann wurden am Dienstag als neue Vorsitzende gewählt. Die USA haben einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China im kommenden Februar angekündigt. Aufgrund der dortigen Menschenrechtsverletzungen sollen dann nur AthletInnen anreisen, aber keine diplomatischen VertreterInnen. Großbritannien erwägt ein ähnliches Vorgehen, während China Gegenmaßnahmen angekündigt hat. Sind wir mal gespannt, was da für Gegenmaßnahmen kommen. Liebe HörerInnen, wenn Sie gerne Säfte trinken oder Smoothies oder vielleicht mal einen Fertig-Frappuccino aus dem Kühlregal, eigentlich fast alles, was nicht aus dem Wasserhahn oder einer Kuh kommt, dann sollten Sie in Ihrer Wohnung schon mal Ausschau halten nach ein paar Quadratmetern ungenutzten Platz. Denn ab Januar 2022, also jetzt direkt quasi, gibt es eine neue Pfandverordnung. Yeah! Und ich mache es kurz, auf so ziemlich alles ohne Alkohol, was man trinken kann, gibt es dann eine Pfandgebühr von 25 Cent. Betroffen sind alle Einweggetränkeflaschen aus Kunststoff und alle Dosen. Einzige Ausnahme, Milchgetränke, die sollen erst ab 2024 Pfand bekommen. Wenn ich mir angucke, was in Parks und auf Straßen für Berge an Plastikflaschen rumliegen, applaudiere ich laut zu dieser neuen Regelung. Wenn ich mir meine Pfandecke in der Küche angucke, dann klatsche ich etwas leiser. Gestern wurde im Bundestag erstmals über die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht in Deutschland diskutiert. Ab 15. März sollen Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Reha-Kliniken, Geburtshäusern und bei Rettungsdiensten nur noch geimpft arbeiten dürfen. Grüne, FDP und SPD sprachen sich klar dafür aus. SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar argumentierte, dass hilfsbedürftige Menschen in Pflegeheimen sich nicht aussuchen könnten, von wem sie behandelt würden. Eine hohe Impfquote in diesen Einrichtungen sei daher unabdingbar. Die anderen Parteien im Bundestag kritisierten die Corona-Politik der Ampelkoalition dagegen. Noch in dieser Woche soll die Impfpflicht beschlossen werden. Was würden Sie sagen? Kann ein Schiedsrichter, der einmal Geld genommen hat, um ein Spiel zu manipulieren, noch neutral sein? Kann man ihm glauben, dass er das nicht wieder tut? Genau diese Frage stellt sich nämlich nach dem Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund am Wochenende. Für alle, die es nicht gesehen haben, es gab da einige umstrittene Szenen. Was gegebene und nicht gegebene Elfmeter zugunsten der Bayern anging. Gepfiffen hat sie der Schiri Felix Zweier, der vor einigen Jahren in einen großen Wettskandal verwickelt war. Sehr zu Recht beschwerten sich daher nach dem Spiel einige der Spieler, unter anderem der Dortmunder Jude Bellingham mit folgenden Worten: Du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele geschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du? Tja, berechtigte Frage, Jude. Was kann man da erwarten? Ich sag's Ihnen. 40.000 Euro Strafe vom DFB-Sportgericht. Und für wen? Für Jude Bellingham, weil er den Schiedsrichter beleidigt habe. Statt also den ehemals korrupten Schiedsrichter untersuchen zu lassen, verurteilt der DFB einen Spieler, der ziemlich sachlich seine Meinung dazu rüberbringt. Lieber Deutscher Fußballbund, ich halte ja sowieso rein gar nichts von euch. So gerne ich trotzdem die Spiele der Liga mit Leidenschaft verfolge, aktuell habe ich dabei sehr, sehr viele Probleme. Und nicht nur, weil mein Verein Werder in der zweiten Liga spielt. Die zweite Liga ist aktuell sowieso die geilere. Bevor wir uns ausgiebig der Kanzlerin widmen wollen, machen wir auch heute einen kurzen Exkurs zu unserer Wochenserie zum Thema Energie. Meine Kollegin Valerie Dörner und Physiker Karl Friedrich Ziegern widmen sich heute einem Energieträger, der eigentlich schon vor Jahren abgeschrieben wurde und trotzdem heute immer noch so wichtig ist wie sonst kein zweiter. Sie wissen, wir machen immer ein Ratespiel. Sie sollen immer den jeweiligen Energieträger raten. Was ist es heute? Um was geht's? Welcher Energieträger wurde vor Jahren abgeschrieben und ist heute trotzdem so wichtig wie kein zweiter? Es ist Erdöl.
Und wir sind schon am letzten Tag mit unseren fossilen Brennstoffen. Heute soll es um das Erdöl gehen. Herr Ziegern, wie kommen wir aktuell an das Erdöl ran?
Auch Mineralöl liegt tief unten in der Erde und muss gefördert werden, wobei es in den Anfängen zum Teil Erdölfelder gab und die man gefunden hat und auch heute noch zum Teil finden, die stehen quasi unter Druck. Da muss man sie nur anpieksen und dann schießt das Öl nach oben. Das sind die alten Bilder, die wir von vor 100 Jahren aus den USA kennen. Heute ist die Erdölförderung wesentlich ausgeklügelter, technologisch auch anspruchsvoller. Überall dort, wo wir Erdölfelder im letzten Jahrhundert gefunden haben, gibt es eigentlich nur eine entscheidende Frage: Wie ist der Weltmarktpreis und lohnt es sich, dieses Öl zu fördern oder nicht zu fördern? Das erklärt auch, warum die Reichweite, wie wir sagen, von Erdöl manchmal so unterschiedlich eingeschätzt wird. Wenn der Erdölpreis hoch ist, dann kann entsprechend mit teuren Technologien Erdöl gefördert werden. Dann ist plötzlich der Vorrat, den wir haben, ich sag mal, sehr viel weiter in die Zukunft hochrechenbar. Und dann sind plötzlich viel längere Nutzungszeiten von Erdöl möglich. Sinkt der Preis für Erdöl, wird es zu billig, dann steigen die Firmen wieder aus der Förderung aus. Und damit ist plötzlich die verfügbare Reserve viel, viel kleiner geworden. Und das ist eines dieser Prinzipien, das man verstehen muss, warum manchmal die Prognosen so weit auseinandergehen. Es reicht noch 10 Jahre, es reicht noch 50 Jahre, es reicht noch 100 Jahre. Das ist es. Gilt übrigens auch bei der Kohle und beim Erdgas. Also es gilt für alle drei gemeinsam, dass die aktuelle Preismarktsituation die Förderwürdigkeit bestimmt.
Mal für Kohle, Mineralöl und Erdgas gefragt. Wenn Sie sagen, man schätzt das aufgrund des Marktes ein, wie lange das noch reicht, kann man denn auch eine Prognose treffen, wie lange das wirklich noch reichen würde, dieser Vorrat an fossilen Brennstoffen?
Ja, da gibt es auch vorsichtige Schätzungen. Also wohl am weitesten reicht die Kohle. Und da geht man jetzt auch nach der Internationalen Energieagentur davon aus, dass das einige hundert Jahre im globalen Maßstab sind. Erdgas und Erdöl entsprechend kürzer. Da gab es wirklich in der Vergangenheit Schätzungen, es dauert noch 10 oder im Jahre 2020 sind wir eigentlich raus aus dem Erdöl. Das waren so Prognosen aus dem letzten Jahrhundert. Wie die Realität zeigt, sind wir bei weitem nicht draußen. Eben dadurch, dass neue Lagerstätten erschlossen wurden. Ob man da realistisch jetzt 30, 40 oder 50 Jahre beim Erdöl zugrunde legt, da möchte ich mich nicht festlegen. Es ist auch, glaube ich, nicht entscheidend. Denn die Begrenzung kommt von einer ganz anderen Seite her. Das kennen wir aus den Weltklimakonferenzen. Das ist nämlich das Kontingent an Kohlenstoffdioxid, das wir noch erlauben, in die Atmosphäre zusätzlich eingebracht zu werden, wenn wir eine bestimmte Erwärmung nicht überschreiten wollen. Das bedeutet eben unterm Strich, selbst wenn wir Mineralöl noch für 100 Jahre haben, wenn wir das alles fördern würden, dann kann ich ja den Kohlenstoffgehalt hochrechnen, wie viel wird davon in der Atmosphäre dann sein. Und dann komme ich plötzlich zu Erwärmungstemperaturen von plus 5 Grad oder noch viel mehr. Das heißt, die Menschheit wird, wenn sie es denn hinbekommt, miteinander sich entschließen, aus der Förderung von Erdöl auszusteigen, aus der Förderung von Erdgas auszusteigen und aus der Förderung von Kohle auszusteigen. Und gerade sogar Länder wie Indien haben kürzlich bekannt gegeben, sie wollen bis 2070 aus der Kohle draußen sein. Andere Länder sagen bis 2050. Andere Länder haben noch ambitioniertere Ziele. Wir in Deutschland sagen im Moment, wir wollen bis 2038 draußen sein aus der Nutzung der Kohle, noch nicht aus der Nutzung des Mineralöls, aber wir wollen vielleicht sogar noch schneller sein, sodass die eigentliche Begrenzung liegt darin, dass wir nicht mehr Kohlenstoff rausholen wollen. Deswegen sind alle drei fossilen Energieträger eigentlich nicht nachhaltig, weil sie auf Dauer nicht durchhaltbar sind.
Ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, und den wollen wir auch morgen wieder aufgreifen. Ab dann wollen wir uns nämlich einer deutlich CO2-neutraleren Energieform widmen, der Kernkraft. Dankeschön, Herr Ziegern.
Am heutigen Tag, meine liebe Community, nach 16 Jahren oder genau 5862 Tagen endet die Ära Merkel. Wahnsinn. Heute wird Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt und Angela Merkel verabschiedet sich in den Ruhestand nach 16 Jahren. Was für eine Zeit. Kein Wunder, dass sich viele ein Leben ohne Mutti gar nicht mehr vorstellen können. Ich kann das ehrlich gesagt ziemlich gut. Vor 16 Jahren, als Merkel Kanzlerin wurde, habe ich noch Poetry Slams in den Hamburger Zeise-Kinos moderiert und nicht den besten News-Podcast des Landes. Aber wissen Sie was? Dafür war es immer spät abends und ich hätte gut einsitzen. War auch ganz nett. Also überlegen Sie mal. 2005, da durfte man in den Zügen der Deutschen Bahn noch rauchen. Da gab es das iPhone noch nicht und Facebook gerade war ein Jahr alt. SchülerVZ existierte noch nicht mal. Genauso wie einige unserer ZuhörerInnen. 16 Jahre lang hat Angela Merkel das Land durch Krisen manövriert, international gegen politische Wirrköpfe verteidigt und versucht, alles möglichst stabil beisammen zu halten. Und jetzt? Was wird jetzt aus uns? Und was wird aus ihr? Was hinterlässt Angie? Und woran werden wir uns erinnern? Das habe ich RTL-Chefreporterin für Politik Franka Lehfeld gefragt. Franka hat die Kanzlerin viele Jahre auf ihrer Laufbahn begleitet und an Porträts über sie mitgearbeitet. Sie weiß, wie Angela Merkel sich und das Land in ihrer Amtszeit verändert hat. Und ob wir womöglich schon bald wieder etwas von ihr hören. Seien Sie gespannt. Hallo Franka, ich grüße dich.
Hallo, schön, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf.
Immer gerne. Und ich glaube, mit Frau Merkel, da kennst du dich ziemlich gut aus. Hast damals auch am großen Porträt 2019 mitgearbeitet. Hat sie sich verändert in diesen letzten 2 Jahren durch Corona?
Ja, also in der Tat erstmal vorab. Ich glaube, wir können den Abend jetzt oder den ganzen Tag reservieren. Es gibt viel zu besprechen, aber sie hat sich verändert. Angela Merkel ist ja, und das ist, glaube ich, auch das, was viele Deutsche, unabhängig davon, ob sie sie wählen oder gewählt haben oder nicht, mögen. Das ist so ein bisschen ihre Ironie, die sie hat, so ein bisschen dieses Flapsige. Manchmal platziert sie das ja auch so, ihren Humor sehr bewusst. Und man konnte das wirklich zu Beginn der Pandemie verfolgen, dass sie eine ganz andere Ernsthaftigkeit hatte, besonders auf den Pressekonferenzen. Sie wirkte sehr besorgt, sehr, sehr, sehr besorgt, noch viel mehr als zum Beispiel in der Finanzkrise. Und man konnte ihr auch anmerken, das Ganze nimmt sie mit und das hat sie auch nicht im Kanzleramt gelassen, sondern mit nach Hause genommen. Und daher würde ich sagen, sie hat sich in dieser Zeit wirklich nochmal verändert, ja.
Was war das eigentlich für ein Mensch, der uns 16 Jahre lang regiert hat? Also so richtig weiß ich es bis heute nicht. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist, dass sie geht oder wenn sie geblieben wäre. Ich habe gar keine Beziehung zu ihr, wenn ich ehrlich bin. Ich habe darüber nachgedacht, bevor ich zu dir schalte und dachte mir, was ist meine Beziehung zu Angela Merkel? Und nach 16 Jahren Kanzlerschaft habe ich tatsächlich gar keine Beziehung. Ich weiß es nicht.
Ja, den Eindruck teile ich, dass man eben, ich finde, dass ein gutes Bild dafür ist ihr Outfit. Also dieses dauerhaft oder permanente Blazer tragen und diese Hose, die ja eigentlich auch immer so den gleichen Schnitt hat und auch die Schuhe, die ja tendenziell eigentlich immer die gleichen sind, das wirkt wie so eine Rüstung. Eine Rüstung, die auch davor schützt, glaube ich, Menschen zu nah an sich ranzulassen, zu viel Interpretationsspielraum oder Fläche zu bieten und so etwas permanent Professionelles an den Tag zu legen. Und politisch kann man sie mit Sicherheit sehr genau analysieren. Persönlich muss man immer diesen Schritt schaffen, dass man so viel sich denkt oder vermutet oder sagt, naja, das ist ja typisch. Und wenn man dann sagt, was ist denn typisch? Ja, dann ist es die Raute, dann ist es das Bekannte, dass sie gerne ein Glas Wein trinkt, dann ist es, dass man weiß, wohin sie in den Urlaub reist und dass sie ihr Privatleben privat hält. Aber mehr ist es nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Ebene, was die Person, den Menschen angeht, wo viele eine Distanz verspüren oder nicht richtig wissen, wie wäre sie denn jetzt, wenn wir uns an den Tisch setzen und Pizza essen.
Aber also ist ja eigentlich ganz gut. Ich möchte überhaupt gar nicht mit den Leuten am Tisch sitzen und Pizza essen. Ich kenne die ja überhaupt gar nicht. Wenn die dann so sind, wie sie sind, ist es auch völlig in Ordnung. Aber sie sollen professionell sein. Und das war sie 16 Jahre. Du hast sie sehr genau beobachtet. Wo waren die Momente ihrer Kanzlerschaft, wo das mal weggegangen ist und dann noch gleich weitergedacht, was wird bleiben von ihr am Ende?
Also ich würde sagen, wenn wir auf ihre Krisen gucken, weil sie ihre Kanzlerschaft ist ja wirklich durchzogen von Krisen, ungewollt, wie sie auch heute übrigens in ihrer letzten Fraktionssitzung nochmal gesagt hat, das war nie ihre Absicht und die Krisen werden auch bleiben, wenn sie weg ist. Ich denke, da sagt sie schon ein Stück weit, was bleibt, aber jetzt mal auf ihre Politik bezogen. Sie hat durchaus Emotionalität gezeigt, vor allem eben in einer Krise und das ist die Flüchtlingskrise gewesen. Das war ja in ihren Augen, so wie sie das auch heute noch vertritt, eine humanitäre Krise und ein humanitäres Handeln, das sie da an den Tag gelegt hat und das sie ja auch mit ihrem Wertekostüm abgestimmt hat. Und da muss man aber auch in der Reflexion heute, und das werden, denke ich, Historiker in einigen Jahren noch stärker tun, vermehrt tun, über die den Platz der AfD sprechen, der dadurch natürlich auch entstanden ist, gerade in den Bundesländern, in den ostdeutschen Bundesländern, in denen da noch ein bisschen andere Vergangenheit und auch eine andere Stimmung in der Bevölkerung war. Und wenn man jetzt wirklich so auf der emotionalen Ebene, wie du es gerade sagst, spricht, dann würde ich sagen, ist die Flüchtlingskrise die Krise gewesen, in der sie am emotionalsten gehandelt hat und die auch wirklich die größten Folgen für die innerdeutsche Politik und für das für die Demokratie in Deutschland hat, definitiv.
Ein bisschen habe ich, wenn ich mit den unter 30-Jährigen spreche, die sich irgendwie das gar nicht vorstellen können, wie ein Leben ohne Merkel ist. Und dann sagen die mir gerne, ja, das ist ja unvorstellbar, sowas gab es ja noch nie. 16 Jahre war sie Kanzlerin. Und dann sage ich immer so, doch, das gab's auch. Ich war auch mal jung und da haben wir 16 Jahre Helmut Kohl gehabt und dann war der einfach weg und es ging weiter. Das System ist nicht implodiert. Was glaubst du, wie viel hängt mit Internetzeitalter, mit Memes, mit jeder möchte Klicks, jeder möchte Berichterstattung, jeder möchte was Humorvolles? Also das hat man mit Helmut Kohl damals ja, gab es die Birne und das war es letztendlich auch, aber es gab auch in der Form noch nicht das Internet. Also diese Nostalgie, alle möchten irgendwie ein Stück von dieser Nostalgie abhaben. Was glaubst du, wie viel hängt damit zusammen, dass wir einfach in einer anderen Zeit sind, wo man den großen Zapfenstreich, weißt du, mit Schröder damals, es gab so viele andere Zapfenstreiche, die überhaupt kein Menschen gejuckt hat, weil wir nicht Tag und Nacht darüber berichten. Oder ist es doch Frau Merkels Aura und ich tue ihr hier gerade Unrecht und sie ist doch die Großartige gewesen, deswegen berichtet man so viel über sie?
Nein, also da bin ich völlig bei dir. Ich denke, das hat zum einen mit dem Zeitalter des Internets und dieser ganz neuen Art von Medien und diesem 24 Stunden, 7 Tage die Woche permanent aktuell und aktiv sein zu tun. Ja, man darf auch nie vergessen, diese besondere Atmosphäre, die Angela Merkel umgibt, beziehungsweise was Menschen wahrnehmen, das ist auch ganz stark eben dieses Amt. Ja, und das wirst du, das werden wir alle erleben, da bin ich überzeugt, dass es bei Olaf Scholz genauso einsetzen wird. Das ist einfach das Charisma und die Ausstrahlung, die dieses Amt dem Amtsträger verleiht oder der Amtsträgerin. Und in dem Moment nimmt man eine Person anders wahr. Und das, finde ich, merkt man jetzt schon bei Olaf Scholz, wenn wir die Bilder aus dem Wahlkampf, wo er ja oft für viele unnahbar und so ein bisschen spröde, trocken, schon fast so langweilig wirkte. Und jetzt, ne? wenn der auf einmal neben Angela Merkel in der Pressekonferenz sitzt und man merkt, jetzt hat er Corona schon zu seiner Krise gemacht und jetzt ist er kurz vor der Amtseinführung, hat der Mann eine andere Ausstrahlung. Und ich glaube, dass das sind so diese Faktoren, die zusammenkommen. Ich wette, dass gerade bei jemandem wie Gerhard Schröder das Internet getobt hätte, weil überleg mal, hol mir mal eine Flasche Bier, ja? Oder ja, so Geschichten wie ich brauche Bildbums und Glotze. Ich meine, der Schröder hat ja wirklich eine Steilvorlage nach der anderen gegeben.
Es werden viele Memes
und ich
geworden.
Glaube, bei dem wäre das Internet total durchgedreht. Da hätten wir wahrscheinlich noch mehr Videos und irgendwelche kleinen, wie du sagst, so Memes mit Ton gehabt von so kleinen Wortausschnitten. Also bei Angela Merkel musste man das ja schon mit Abstand machen. Ich meine, du hast ihn gerade angesprochen, den Zapfenstreich, genau so war es ja. Man saß so vorm Fernseher und dachte sich so, na, kommt jetzt eine Träne? Kommt jetzt eine Rede, die menschlicher ist? Öffnet sie sich jetzt? Kommt ein bisschen Wehmut? Und nichts davon kam. Sie ist sich da in diesem Amt wirklich noch bei ihrem Abschied treu geblieben und hat ja große Themen nochmal angesprochen, aber so richtig menscheln lassen hat sie es nicht.
Ich meine, der Schröder hat damals bei My Way auf der Trompete Rotz und Wasser geheult. So, der Brioni-Kanzler mit der Zigarre, plötzlich steht er dort und die Tränen laufen ihm runter. Da dachte ich mir so, Mensch, das gab's alles schon mal, liebe Leute. Es ist jetzt alles ganz, ganz doll sichtbar geworden und wir haben das früher, was früher mal war, so ein bisschen vergessen. Werden wir von ihr was hören in Zukunft noch? Das ist ja auch so eine riesengroße Frage, die sich irgendwie früher auch nicht gestellt hat, ob man noch von den Altkanzlern was hören wird. Aber bei ihr ist es ja ganz wichtig. Was macht Frau Merkel danach? So.
Also, wir können ja mal so ein bisschen gucken, was auf dem Markt ist, was bekannt ist. Also erstens kann ich dir ganz exklusiv erzählen, hat sie heute nochmal in ihrer letzten Fraktionssitzung, also die CDU und die CSU haben zusammen getagt und sie ist dort auch verabschiedet worden. Und da, man muss mal überlegen, nach 30 Jahren in der Partei aktiv, ja, es geht ja da nicht nur um 16 Jahre, sondern in der Fraktion war sie ja deutlich länger. Und diese Jahre hat sie heute abgeschlossen und dort hat sie erzählt, das hat mir ein Teilnehmer so ein bisschen geflüstert, dass sie weiterhin, sie werde nicht abtauchen, sie werde nicht verschwinden. Sie hat auch schon bereits ein neues Büro und zwar unter den Linden, also wirklich, das ist Teil der Bundestagsbüros. Ja, das steht ja immer einem Altkanzler auch zu, auch mit Sekretariat dran und sie zieht in das alte Büro von Helmut Kohl ein, der hat da schon
natürlich
visitiert. Genau, und dann hat sie gesagt, ja, sie werde dort, also ihre Kunst hätte sie schon umhängen lassen. Also das Bild von Konrad Adenauer, das hängt schon im neuen Büro. Und eine von ihren Schachfiguren da aus dem Kanzleramt, sie hatte diese großen Holzfiguren, so ein Schachbrett in ihrem Büro. Ja, eine hat sie auch schon mitgenommen. Und da wird sie jetzt zu finden sein. Sie sagte, sie würde immer ansprechbar sein. Aber sie würde das natürlich nicht öffentlich tun. Das heißt, wenn jetzt aus ihrer Partei jemand auch im Rahmen der Pandemie oder sagen wir mal auch im Rahmen dieser Oppositionsarbeit, was ja eine neue Arbeit für die Union ist, Ratschläge braucht, dann stehe sie zur Verfügung. Sie würde jetzt nicht irgendwie abtauchen. Und es gab ja viele Gerüchte, Merkel würde nach Hamburg ziehen und sie hätte schon ein Haus gekauft. Das hat sie auch dementiert, also nicht heute, sondern ein bisschen eher. Da hat sie gesagt, im Wahlkampf, als sie in ihrem Wahlkreis war, das sei alles Hokuspokus, wo ich mich gewundert habe, dass sie es überhaupt kommentiert, weil eigentlich schweigt sie auch zu Gerüchten. Das war ihr wohl ein Anliegen, das irgendwie doch auszuräumen. Also nach allem, was wir gerade wissen, bleibt sie in Berlin, behält ein Büro. Sie wohnt ja noch am Kupfergraben. Mal gucken, ob da demnächst irgendwie Umzugskartons vor der Tür stehen oder ein Wagen. Hier in Berlin gibt es diesen Umzugsunternehmer, der heißt Scholz. Mit Scholz, da Rolls ist deren Spruch. Vielleicht fährt der bald bei ihr vor der Tür vor. Nein, aber sie hat erstmal verkündet, dass sie weiterhin da sein wird. Und sie ist ja wirklich, darf man nicht vergessen, sie hat großen Respekt vor der Pandemie. Nicht nur vor dem Management der Krise, sondern wirklich auch vor der Erkrankung Corona. Und das hat man sogar im Sommer gemerkt, als die Zahlen unten waren. Sie ist ohne Journalisten gereist. Sie hat das alles wirklich sehr klein gehalten. Und ich glaube nicht, dass Angela Merkel morgen in den Flieger steigt und sagt, ich gucke jetzt mal ein bisschen, was in Amerika los ist oder mache irgendeine Welttournee. Die wird warten, bis Corona in irgendeinster Weise zumindest, ja nicht besiegt, aber in Schach gehalten wird. Und vielleicht sehen wir sie auf guten Veranstaltungen, könnte ich mir vorstellen, als hochkarätige Rednerin. Und ja, sie wird sich mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Ehrendoktortitel verleihen lassen und dann auftreten. Aber sie wird das selektiv machen. Ich glaube nicht, dass sie so wie Schröder jetzt hier irgendwie sich in Aufsichtsräte setzt und da irgendwie mitmischt. Das macht sie nicht.
Nee, aus Geld hat sie sich tatsächlich nie was gemacht, ne? So wie ich sie auch wahrgenommen habe. Gibt ja Menschen, die haben sehr großes Interesse an Geld und Menschen, die haben gar kein Interesse an Geld. Und sie war eher gar kein Interesse.
Ja, sie muss eigentlich auch viel haben, weil so wie ich sie beobachtet habe, außer jetzt die Ausgaben für ihre Blazer aus. Und vielleicht mal ein bisschen nach Südtirol zum Wandern, ist ja wirklich ja nicht viel ausgegeben worden. Sie war ja viel im Abend, hat gearbeitet im Kanzleramt. Das Mittagessen wird ja auch bezahlt. Also von daher, ich glaube, Geldsorgen hat sie nicht.
Was passiert eigentlich mit der CDU, wenn wir jetzt mal unser Hauptaugenmerk auf Bundeskanzlerin setzen? Da verlässt eine Dame das Feld, Kram-Karrenbauer genauso, eine andere starke Frau, die eigentlich hätte die CDU weiterleiten sollen nach Frau Merkel. Wird die CDU wieder jetzt deutlich männlicher?
Also wenn wir das Pferd so aufsatteln, dann müssen wir dazu sagen, bei Annegret Kramp-Karrenbauer, die ich sehr gut aus meiner Zusammenarbeit mit ihr kenne und deren Kandidatur, ihren Sieg als neue Vorsitzende und auch die Zeit danach ich sehr nah begleitet habe. Und Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht zuletzt auch darüber gestolpert, dass Merkel ihr irgendwann misstraut hat und ihr nicht geglaubt hat, dass es eben keine Absicht gibt, sie frühzeitig aus dem Amt zu bringen. Ja, also die Kramp-Karrenbauer hatte das nie vor. Die hat nie gesagt, ich als Vorsitzende möchte jetzt gerne Kanzlerin werden, bevor du fertig bist. Aber Merkel hat einen absoluten Machtinstinkt und die konnte sich beim besten Willen nicht ausmalen, dass Kramp-Karrenbauer das ernst meint und hat ihr dann in anderen Runden, ob das gemeinsame Meetings waren oder die Morgenlage im Kanzleramt, sie hat ihr die Zusammenarbeit aufgekündigt, Schritt für Schritt. Und man kann natürlich immer sagen, Merkel hat nach diesem Motto gearbeitet, ich helfe dir, also ich baue dir so die Brücke ins Amt, aber laufen musst du dann alleine, das stimmt. Aber ich würde sagen, die Tatsache, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht in die Fußstapfen gestiegen ist, in die Merkel sie eigentlich ja bringen wollte. Das hat mehr mit der Kanzlerin zu tun als mit den Männern in der Partei. Das ist ganz interessant. Also das ist wirklich ein Krimi für sich, ein Parteikrimi. Ja, und jetzt haben wir eben die Rolle, dass wir da drei mögliche Herren haben, die zwar inzwischen immer mit Frau antreten und irgendwie hat jeder eine im Schlepptau, mal irgendwie überzeugender, mal weniger überzeugend. Aber man muss wirklich dazu sagen, ich habe mit vielen Frauen in der Union gesprochen und viele von denen hatten den Gedanken, ich könnte es machen, warum nicht? Es fehlte eigentlich am Ende der Mut und teilweise wurde mir auch gesagt, ich komme aus dem Bundesland XY und mein Wahlkreis ist und da sind die Leute so und so und die Hauptstadtpresse, da komme ich glaube ich nicht mit klar. Also auch solche Entscheidungen spielen damit rein. Das hat dann nicht nur parteipolitische Hintergründe oder auch Frauen, die gesagt haben, aber ich habe meine Familie im, was weiß ich, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Es ist mir jetzt gerade zu viel und ich glaube, das liegt wirklich weniger daran, dass jetzt Friedrich Merz, Helge Braun oder Norbert Röttgen die weggeboxt haben, sondern finde eine Frau, die mit ihrer persönlichen und familiären Planung so weit ist, dass sie auch frei ist, so eine Herausforderung dann anzunehmen und sich die Zeit dafür zu nehmen. Das ist ja schon schwierig.
Spannender Punkt, wird immer gerne vergessen, ne? Dass Frauen neben Arbeiten noch ganz viele andere Tätigkeiten haben, die Männer einfach so ignorieren. Nicht alle natürlich. Natürlich nicht alle Männer. Es gibt auch Männer, die das nicht machen, aber es lebt sich schon leichter als Mann.
Ja, spannend wird das übrigens auch jetzt, wenn wir uns unser neues Kabinett angucken. Ne? Du hast mit Frau Baerbock eine Außenministerin, die kleine Kinder hat, also verhältnismäßig klein, wo jetzt der Mann zu Hause bleibt und trotzdem ist Außenministerin ja wirklich ein Job, wo du nicht mal München hast oder Berlin, Hamburg oder so, sondern du bist halt dann echt mal ganz woanders. Und mit der neuen Innenministerin, zum ersten Mal eine Innenministerin, muss man auch sagen, kommt ja eine Frau ins Amt, Nancy Faeser, die mit 45 erst Mutter geworden ist und sie ist 54 und die jetzt auch nochmal wirklich ihr gesamtes Leben anpassen muss. Ja, und das sind, finde ich, so Biografien dann auch hinter den Ämtern, die sind wirklich spannend. Also in diesem Kabinett kann man da viele Geschichten erzählen.
Ich glaube, wenn ich weitere Fragen habe, weiß ich, wo ich mich melde, Franka. Ich rufe dich an, wenn du Zeit für mich hast.
Wir können eine Special Edition machen für alles.
I love it. Pass auf dich auf. Danke dir.
Danke dir und einen schönen Tag.
Also ich muss schon sagen, dass mir die Kanzlerin mit der Zeit schon so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Aber Sie wissen, das ist ja immer so. Man gewöhnt sich so schnell. Ach, ist der Mensch nicht ein Gewohnheitstier. Und wenn ich heute Danke Merkel sage, dann tatsächlich ganz ohne ironischen Unterton, sondern einfach von Herzen dafür, dass wir es wieder geschafft haben, 16 Jahre in Frieden und Wohlstand in diesem Land zu leben. Und dafür klatscht es ganz, ganz viel Beifall heute für unsere mittlerweile ehemalige Bundeskanzlerin. Die eine geht, der andere kommt und das ohne Handschlag im Bundestag, denn, und das gab es noch nie, obwohl Angela Merkel als erste aus dem Amt geht, ohne eine Wahl verloren zu haben, ist sie auch die erste, die sich bei der Wahl des Nachfolgers nicht mehr im Plenum aufhalten darf. Denn Merkel hat dorthin offiziell keinen Zutritt mehr, weil sie keine gewählte Abgeordnete mehr ist. Stattdessen wird sie die Wahl des neuen Kanzlers von der Zuschauertribüne aus verfolgen und vermutlich erst nach Olaf Scholz' Ernennung im Schloss Bellevue die Gelegenheit haben, ihm zu gratulieren. Man kann sich nur ausmalen, was für ein besonderer Tag das sein muss für beide. Und natürlich kommen wir zur Feier des Tages nicht drum herum, neben der Kanzlerin einen Blick auf unseren zukünftigen Kanzler zu werfen. Mein Kollege Andreas Borchers aus dem Hauptstadtbüro des Stern hat Olaf Scholz vor seinem Amtsantritt zu einem ausführlichen Interview getroffen, das ab Donnerstag im Stern zu lesen sein wird. Andreas, nach 16 Jahren Ära Merkel, hattest du das Gefühl, Scholz ist nervös? Fühlt er sich dem gewachsen? Ist er aufgeregt, ob der Fußstapfen, in die er da tritt?
Nervös? Olaf Scholz? Nein. Angespannt? Ja. Ich weiß zwar, dass, wenn er Filme guckt, er auch schon mal feuchte Augen kriegt, aber in der Öffentlichkeit, da zeigt er wenig Regung. Da gilt sein Satz, den er auch bei uns im Gespräch wiederholt hat: Die Leute wollen nicht mit unseren Befindlichkeiten behelligt werden. Und die Frage, ob er dem Amt gewachsen ist, ob er sich dem Amt gewachsen fühlt. Nun ja, wenn man sich das nicht fühlt, darf man gar nicht erst zur Wahl antreten. Ich glaube, wenn einer weiß, was da auf ihn zukommt, dann ist das Olaf Scholz. Der Mann war zweimal Bundesminister, der war lange Hamburger Bürgermeister, also Ministerpräsident. Er hat die SPD-Ministerpräsidenten über Jahre koordiniert. Er hat wahnsinnig viel verhandelt, auch international. Er war Finanzminister, er war Vizekanzler. Und man darf auch nicht vergessen, er ist 63 Jahre alt. Älter waren nur Adenauer und Erhard, als sie ins Amt kamen. Schröder, Kohl, Merkel, die waren alle Anfang 50, maximal Mitte 50. Also der ist gewappnet. Wir hatten letzte Woche übrigens auch Gerhard Schröder im Interview und er hat gesagt, Olaf wird das klug machen. Das glaube ich auch. Und Scholz glaubt das ohnehin. Der hat vom lieben Gott eine doppelte Portion Selbstbewusstsein mitgekriegt. Der coolste Satz im Gespräch war: Ich bin zur Wahl angetreten, um Bundeskanzler zu werden, und nun mache ich das. Zack.
Das erste große Interview als Quasi-Kanzler. Wie war er so drauf vorher?
Wie gesagt, ein bisschen angespannt war er schon. Wir haben das Gespräch ja aus Zeitgründen geführt, bevor er im Bundestag zur Wahl angetreten ist. Deshalb waren wir auch noch nicht im Kanzleramt. Da saß er also zu dem Zeitpunkt noch nicht drin, sondern wir haben ihn im Willy-Brandt-Haus getroffen, der SPD-Zentrale im Präsidiumssaal im 6. Stock. Da steht so einen Meter von der Tür entfernt eine Helmut-Schmidt-Skulptur von Rainer Fetting, ungefähr einen halben Meter groß auf einem Tisch. Diesen Bronze-Schmidt hat er zwar nicht das Haupt getätschelt, als er gekommen ist, aber in einer Hinsicht ist Schmidt schon eine Art Vorbild für Scholz, sofern Scholz überhaupt Vorbilder hat. Er hat uns gesagt, mir hat an Helmut Schmidt immer gefallen, wie er Politik erklärt hat. Das vermissen die Bürgerinnen und Bürger heute. Das werden wir ändern, ich zuvörderst. Klammer auf, da ist auch so eine leise Kritik an seiner Amtsvorgängerin Merkel zu erkennen, Klammer zu. Wir haben dann eine Stunde lang mit ihm gesprochen, da war er sehr konzentriert. Es gab auch Situationen, wo er dieses typische Scholz-Glucksen von sich gegeben hat, was er immer macht, wenn er sich selbst freut oder über seine Antworten bzw. Nicht-Antworten. Er hat ja auch mal gesagt, manche seiner Antworten sind grob auskunftsfrei, ein paar davon haben wir auch abgekriegt. Wir haben ihn zum Beispiel gefragt, ob er neben dem Lob, das er in letzter Zeit für Angela Merkel immer wieder äußert, auch irgendwas hat, was er sich auf keinen Fall von ihr abschauen sollte. Da war seine Antwort: Das ist keine wirklich interessante Fragestellung. Klugs. Wir haben dann nochmal nachgefragt und gesagt, doch, wir finden das schon interessant, aber Sie wollen das ja offenkundig nicht beantworten. Da kam nur Klugs. Tja, ja, da freut er sich dann über sich selbst. Die Kernbotschaft des ganzen Gespräches war aber in einem Satz zusammenzufassen: Der lautete, ich sage nicht, dass alles einfach werden wird, ich sage nur, dass es geht. Das ist im Prinzip dasselbe wie Merkels, wir schaffen das, nur mit ein paar Worten mehr.
Hat er irgendetwas gesagt, was dich besonders, sagen wir mal, überrascht hat?
Also im Gespräch selbst haben mich vor allen Dingen zwei Sachen überrascht. Das eine war, er sagt, er wolle auch weiterhin regelmäßig joggen und rudern, so 2-3 Mal die Woche. Das muss auch als Kanzler drin sein. Also da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Und das zweite ist eine beinharte Ansage an alle, die sich nicht impfen lassen. Zitat, deshalb sollen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Wir haben unsere aktuellen Probleme, weil es eine zu große Gruppe gibt, die sich trotz aller Empfehlungen nicht hat impfen lassen. Das ist für mich eine große Enttäuschung. Und er sagt, darf eine ungeimpfte Minderheit das ganze Land in einen Lockdown treiben? Also eine rhetorische Frage, wo man weiß, seine Antwort ist nein. Und er sagt, Impfen ist auch eine Frage der Solidarität. Also so klar und deutlich habe ich das von ihm noch nie gehört. Und im Grunde genommen wirft er allen, die sich nicht impfen lassen, vor, sie sind unsolidarisch mit dem Rest der Gesellschaft. Am überraschendsten fand ich aber was ganz anderes. Das war nach dem Gespräch. Und zwar, wie lange er sich unserem Fotografen Peter Rigaud, ohne mucksch zu werden, von ihm hat fotografieren lassen. Er hat sogar seine alte Aktentasche aus dem Büro holen lassen, die er seit seinen Anwaltszeiten in Hamburg mitschleppt, also seit gut 30 Jahren. Und damit hat er sich in Positur gestellt. Also, wir suchen ja immer nach Unterschieden zwischen Merkel und Scholz. Das hätte Merkel leider nie gemacht.
Danke dir, Andreas. Wir bleiben gespannt, was uns mit Kanzler Scholz und dem gesamten Ampelkabinett erwartet und vor allem, ob Scholz jetzt der Anti-Merkel oder eher doch Merkel 2.0 sein wird. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen meine Vermutung, es wird sich nicht allzu viel ändern. Aber ich möchte jetzt ja nicht den Meckerfritzen spielen. Ich glaube nur, ganz so viel wie angekündigt wird nicht passieren. Die Leute bleiben ja trotzdem immer noch irgendwo Politiker.
Ohren auf.
Wir lieben Impfen. Quadratisch, praktisch, geimpft. Impfen, weil wir es uns wert sind. Oder come impf and find out. Na, liebe Hörerinnen, haben Sie diese etwas veränderten Werbesprüche erkannt? Frei von Konkurrenzgedanken oder sonstigen Bedenken haben sich 150 Unternehmen bundesweit und aus allen Branchen zusammengetan, um noch einmal ordentlich fürs Impfen zu werben. Die Kampagne mit den veränderten Slogans wurde in nur 7 Tagen erarbeitet und läuft jetzt vor allem in den sozialen Medien unter dem Hashtag zusammen gegen Corona. Super Aktion. Mein persönlicher Favorit ist übrigens der hier. Wir impfen den Weg frei. Und ich hoffe doch sehr, dass wir uns wirklich bald den Weg aus dieser Pandemie rausimpfen. Es reicht langsam. Ja, liebe HörerInnen, wir tun es Angela Merkel gleich und machen nun Schluss, aber natürlich nur für heute. Ich hoffe, dass Sie an diesem besonderen Mittwoch auch mit so einem ein bisschen festlichen Gefühl in den Tag starten. Bei aller gesunden Skepsis darf doch ein bisschen Vorfreude auf eine neue Regierung auch mal erlaubt sein. Sollten Sie das anders sehen, schreiben Sie uns das gerne an heute-wichtig-jetzt-stern.de. Natürlich freuen wir uns auch über allgemeines Feedback oder Themenvorschläge aller Art. Tippen Sie doch außerdem auf Folgen oder schlagen Sie mal Ihren FreundInnen vor, bei uns reinzuhören. Da freut sich auch meine Redaktion besonders drüber. Diese besteht heute aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Andolin Sonn für Sie. Und morgen hören wir uns wieder ab 5 Uhr, wenn Sie wollen. Bis dahin einen wunderbaren Ampelmittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
Audio Now.